Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Sie heute alle hier begrüßen zu dürfen zur dritten Veranstaltung unserer Ringvorlesung Politische Krisen und ihre Herausforderungen. Nachdem wir eine sehr spannende und inspirierende Antrittsveranstaltung von Professor Wolf Wagner hatten und letzte Woche einen sehr spannenden Vortrag von Professor Doron Kiesel zum Thema Antisemitismus und Juden in Deutschland, freue ich mich besonders, heute Professorin Regina Kreide begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass sie uns hier in Erfurt besucht. Professorin Regina Kreide hat eine Professur an der Uni Gießen inne über theoretische politische Theorie und Ideengeschichte. Sie selbst studierte an verschiedenen Universitäten Deutschlands, und zwar eine ganz spannende Mischung aus Soziologie, Kunst, Philosophie, Politikwissenschaften und Biologie. Sie war Dozentin an verschiedenen Universitäten, sowohl innerhalb Deutschlands als auch außerhalb, unter anderem in New York in den USA und an der Universität Medellin in Kolumbien. Sie war Sprecherin des Arbeitskreises Politik und Gesellschaft der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft. Sie ist Mitbegründerin und Herausgeberin der Zeitschrift für Menschenrechte und Herausgeberin der Politischen Soziologie. Das ist eine Buchreihe vom Nomos Verlag. Außerdem ist sie zurzeit Teilprojektleiterin des Projektes Die Herausbildung der Roma-Minderheiten in Europa. Ihre Arbeitsgebiete sind breit gefächert. Sie umfassen internationale politische Theorie, politische Philosophie, globale Gerechtigkeit und globale Ungerechtigkeit, Demokratie, Widerstand, Theorie und Praxis von Menschenrechten, Gender Studies, Sicherheit und Minderheitenpolitik. Zu all diesen Gebieten hat sie viele verschiedene, sehr spannende Veröffentlichungen. Das würde jetzt zu weit führen, alles zu nennen. Ich möchte nur auf ein Werk hinweisen, was ich persönlich sehr spannend finde, von 2009, das Habermas-Handbuch. Und ein Buch, was gerade neu 2016 herausgekommen ist, Die verdrängte Demokratie, auch vom Nomos Verlag. An dieser Stelle soll ich sehr herzlich von Ronald Lutz grüßen, dem Organisator der Ringveranstaltung. Er kann leider nicht persönlich da sein, aus krankheitlichen Gründen. Er kam auf Professorin Regina Kreide zu sprechen, oder er las von ihr dieses Jahr in einem Artikel zum Thema Das Schweigen des politischen Liberalismus. Dieser Artikel ist in der Zeitschrift Mittelweg 36, einer Hamburger Zeitschrift vom Institut für Sozialforschung, erschienen. Er war ganz begeistert von diesem Artikel. Und es passt hervorragend in diesen Zusammenhang, in unsere Ringvorlesung Politische Krisen und ihre Herausforderungen. Und diesen Vortrag, den wir heute hören werden, der baut auf aus diesem Artikel. Ich soll von Herrn Lutz recht herzlich alle Anwesenden grüßen und besonders Sie, Professorin Kreide. Und bevor wir jetzt diesen Vortrag hören, möchte ich auch noch ganz herzlich begrüßen Frau Solveig Negelen. Sie kommt von der Stiftung Heinrich Böll und ist Bildungsreferentin dort und ist für die finanzielle Unterstützung für den heutigen Abend verantwortlich. Vielen Dank. Und jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind bei uns.
Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Recht herzlichen Dank für die freundliche Einleitung. Ich möchte mich auch zunächst als erstes bei der Fachhochschule Erfurt bedanken und auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen dafür, dass Sie freundlicherweise mich eingeladen haben und das hier so sehr gut organisieren. Danke dafür. Ich freue mich auch sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Und hoffe, ich kann jetzt diese sehr hoch gesteckten Erwartungen, die meine Vorrednerin erzeugt hat, indem sie sagte, dass Herr Lutz diesen Artikel so ganz besonders spannend fand, auch tatsächlich gerecht werden. Es wird so sein, dass ich so eine Dreiviertelstunde lang spreche, vielleicht ein bisschen mehr, und dann würde ich mich auch sehr freuen, in die Diskussion einzutreten mit Ihnen, damit wir noch eine ganze Reihe Fragen, die Sie vielleicht haben oder Aspekte, die Sie ansprechen möchten, klären können. Nun, ich habe diesen Text geschrieben, weil ich in der Tat den Eindruck gewonnen hatte, dass die politische Theorie, aber auch die politische Philosophie, wenn nicht sogar auch die Soziologie, angesichts der Krisen, in denen wir leben, angesichts der multiplen Krisen, tatsächlich ein gewisses Problem hat. Nämlich das Problem, dass es nicht genügend, sagen wir, Werkzeuge gibt, begriffliche Werkzeuge gibt, um mit den multiplen Krisen umgehen zu können. Und mein Text entstammt diesem Unbehagen, einmal in Bezug darauf, nicht nur, dass es diese verschiedenen Krisen gibt, sondern auch das Unbehagen hinsichtlich der Sprachlosigkeit der Theorie. Und dann möchte ich aber gleich anfügen, dass ich der Auffassung bin, dass natürlich nicht alle theoretischen Ansätze nichts zu sagen haben, dass ich aber denke, dass die politische Theorie in den letzten 20 bis 30 Jahren vor allen Dingen durch eine liberale Theorieströmung geprägt wurde, die es verhindert hat, dass man bestimmte begriffliche Aspekte entwickeln konnte und auch gesellschaftliche Phänomene erst beschreiben konnte. Darüber handelt mein Vortrag heute. Und ich werde einen Teil lesen, immer mal aber auch abweichen vom Manuskript. Und ich habe Ihnen ein paar Fotos mitgebracht. Das ist keine PowerPoint-Präsentation, das heißt, Sie müssen jetzt sich nicht unbedingt auf diese Bilder konzentrieren. Es sind in erster Linie begleitende Fotos. Ja. Nun, Europa wird von Terroranschlägen erschüttert und von Kriegsschauplätzen umzingelt. Flüchtlinge sterben an den Außengrenzen des Kontinents oder kampieren zusammengepfercht in Lagern in der Türkei, im Libanon, im Jemen oder, freilich sind das die wenigsten, in einigen Ländern Europas. Die Finanzkrise, eben noch das beherrschende Thema in den Medien, in der Politik und auch am Stammtisch, erscheint im Vergleich dazu wie ein Schnupfen, lästig, aber eine harmlose und Flüchtlinge Angelegenheit. Die schöne, ruhige Welt, in der wir uns behaglich eingerichtet hatten, zeigt uns nun ihre bisher erfolgreich verdrängte gewalttätige Seite. Die etablierte politische Theorie jedoch schweigt zu diesem Thema, schwankt zwischen Ratlosigkeit, Ungläubigkeit und Hilflosigkeit. Liegt das an den unerklärten Umständen, der Unübersichtlichkeit neuer innen- und außenpolitischer Konstellationen oder womöglich an der Theorie selbst? Was ist passiert mit der wissenschaftlichen Disziplin, die für sich in Anspruch nimmt, über die Legitimität politischer Ordnung Auskunft geben zu können? Denn das ist das genuine Thema der politischen Theorie. Also was ist eine legitime politische Ordnung? Wie sollten wir zusammenleben? Und auf welcher gesellschaftsanalytischen Basis tun wir es? Also wie sieht unsere Gesellschaft eigentlich aus? Ja, welche Probleme gibt es? Träumt die politische Theorie, mit Immanuel Kant gefragt, den süßen Traum des ewigen Friedens? Bevor ich im Folgenden näher auf drei Thesen eingehe, mit denen ich versuche zu erklären, warum es dieses Schweigen der liberalen Theorie gibt, möchte ich kurz prägende Entwicklungen in der jüngsten politischen Theorie skizzieren, also um Ihnen sozusagen kurz einen Überblick darüber zu geben, wie meines Erachtens sich die politische Theorie entwickelt hat in den letzten Jahren. Die politische Theoriegeschichte der letzten 30 Jahre wurde maßgeblich durch verschiedene Spielarten liberaler Theorie geprägt. Das ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Ich erkläre nur ganz kurz, was ich hier unter liberaler Theorie meine, damit wir hier von einem gemeinsamen Verständnis ausgehen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass auch gegenwärtig die liberale Theorie noch tonangebend ist, deren Spielarten sich in der einen oder anderen Weise auf klassische Vorläufer beziehen. Die Begründung von Freiheitsrechten, die dem Schutz von Leben, Sicherheit und Eigentum dienen sollen, steht dabei im Vordergrund. Der Liberalismus eines John Locke im 17. Jahrhundert beispielsweise ist durch die Vorstellung geprägt, dass sich Menschen von Natur aus in einen Zustand perfekter Handlungsfreiheit befinden. Und in dem sind sie frei, wenn sie nicht von dem Wollen anderer abhängen. John Stuart Mill ergänzt fast zwei Jahrhunderte später: Im Falle einer Beschränkung der Freiheit liege die Beweislast bei denen, die die Freiheit einschränken, nicht etwa bei denen, deren Rechte beschnitten werden. Auch zeitgenössische liberale Denker wie Joel Feinberg, ein amerikanischer Philosoph, Stanley Benn oder auch John Rawls, der ganz prominent ist für die politische liberale Theorie, sind ungeachtet der verschiedenen Meinungsunterschiede, die sie auszeichnet, doch der Meinung, dass es das eine grundlegende liberale Prinzip gibt, das eben auch Locke und Mill zugrunde liegt. Es ist nämlich die Vorstellung davon, dass wir dann frei sind, wenn wir über negative Freiheiten verfügen. Also wenn wir frei sind von der Einmischung des Staates in unser Privatleben oder frei sind von der Einmischung auch privater Akteure, wie transnationale Unternehmen, würden wir heute sagen, wenn wir von dieser Einmischung frei sind. Also wir können uns innerhalb eines rechtlich gesteckten Rahmens frei bewegen und sind nicht der Willkür dieser Institutionen ausgeliefert. Der Schutz des Lebens, des Eigentums, aber auch der Meinungsfreiheit stehen dabei im Mittelpunkt. Abweichungen von diesen grundlegenden Prinzipien, etwa durch Anwendung staatlichen Zwangs, man denke an die Steuer oder die Wehrpflicht, sind begründungspflichtig. Eine zentrale Frage des Liberalismus muss daher lauten, ob überhaupt und wenn ja, wie zwangsbewährte, freiheitsbeschneidende Herrschaft legitim sein kann. Ja, also das haben alle liberalen Positionen gemeinsam. Inzwischen aber wirken diese theoretischen Werkzeuge des Liberalismus recht dürftig. So dürftig, als wolle man einen Flächenbrand mit einer Wasserpistole einhegen. Liberale Werte gelten keineswegs mehr als uneingeschränkt erstrebenswert. Globale wirtschaftliche und politische Regelsysteme, von der WTO über die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, bis hin zu geplanten Freihandelsabkommen wie CETA oder TTIP, spannen die Bürger in freiheitsbeschränkende Reglementierung ein, auf die sie, wenn überhaupt, nur indirekt über demokratisch gewählte Staatenvertreter Einfluss nehmen können. Eine neoliberale Wirtschaftspolitik hat Politikern und Bürgerinnen gleichermaßen das Ideal bürgerlicher Gleichheit selbst ausgetrieben. Ein Liberalismus, dem eine sinnstiftende Werte als Unterfütterung fehlen, lässt Raum für verschiedene Spielarten des Sexismus und Rassismus, aber auch für religiös verbrämte extremistische Ansichten, auf die er, wenn überhaupt, nur mit einem "Wir wissen schon immer besser, was gut für euch ist" antworten kann. Und an die Stelle der erhofften gerechten normativen internationalen Ordnung ist längst eine höchst gewalttätige politische Unordnung getreten, in der eine Antwort auf Krieg, Vertreibung, Flucht, Umgang mit Geflüchteten nur sehr zögerlich vorgebracht wird. Wieso aber fällt es der liberalen Theorie, und ich nehme mich hier keinesfalls aus, denn ich habe eine gewisse Zeit lang auch einen politischen Liberalismus von John Rawls nahegestanden. Wieso aber fällt es der liberalen Theorie so schwer, auf diese nicht mehr ganz neuen Entwicklungen zu reagieren? Ja, das ist durchaus begründungsbedürftig. Und ich möchte Ihnen jetzt als Nächstes drei Ursachen skizzieren, um dann auch zugleich darzulegen, welche Alternative ich sehe. Und ich werde dann in einem weiteren Schritt Ihnen auch anhand von drei, sagen wir, Beispielen illustrativ zeigen, wie diese Alternative aussehen kann. Eine erste Ursache des Problems sehe ich darin, dass der Liberalismus keine angemessenen begrifflichen Analysewerkzeuge anbietet, um die neuen Wertekonflikte und kriegerischen Auseinandersetzungen überhaupt analysieren zu können. Nehmen wir etwa John Rawls, der wie kaum ein zweiter Philosoph die politische Theorie und Philosophie der letzten 30 Jahre geprägt hat. Und sehen wir uns etwas genauer an, was Rawls für den Umgang mit globalen Konflikten anzubieten hat. John Rawls, den werden Sie sicher kennen, der hat 1972 das berühmte Werk Theorie der Gerechtigkeit geschrieben und hat sich danach auch immer wieder um die Frage gekümmert, wie eigentlich so etwas wie internationale Gerechtigkeit aussehen könnte. Das Buch dazu heißt auf Englisch Law of Peoples, das Recht der Völker, sehr bekannt und hat, ohne übertreiben zu müssen, die politische Philosophie wirklich für mindestens 30 Jahre sehr stark geprägt. Ähnlich wie Kant sieht auch Rawls im internationalen Völkerrecht den besten Garanten für globalen Frieden und Gerechtigkeit. Wie schon in seiner Theorie der Gerechtigkeit, schlägt er in das Recht der Völker auch für die internationale Ebene eine hypothetische Begründungssituation vor, in der sich demokratische und sogenannte wohlgeordnete Gesellschaften auf Grundprinzipien einer idealen Weltordnung einigen. Also wir stellen uns vor, wir leben in einer Welt, in der es demokratische Gesellschaften und nicht demokratische Gesellschaften gibt. Und die wissen jeweils nicht, auch die Bürger dieser demokratischen und nicht demokratischen Gesellschaften wissen jeweils nicht, ob sie demokratisch oder nicht demokratisch sind und welche inneren Konflikte und Bedingungen sie mitbringen. Unter diesem sogenannten Schleier des Nichtwissens, die meisten werden das kennen, ich werde Sie auch nicht zu lange langweilen damit, unter diesem sogenannten Schleier des Nichtwissens muss man, um zu einer Entscheidung über gemeinsame Prinzipien zu kommen, die für die internationale Ordnung notwendig sind, von seinem eigenen Status abstrahieren und sich in die Position aller Beteiligten versetzen. Das ist, sagen wir, die Überlegung, die Rawls anstellt. Ja. Nachdem dann alle Beteiligten sich in die Position aller anderen versetzt haben, also auch in die nicht-demokratischen Gesellschaftsformen und beziehungsweise in die Bürger dieser nicht-demokratischen Gesellschaften, sind es letztlich bestimmte völkerrechtliche verbindliche Prinzipien, vor allem die Menschenrechte, sowie grundlegende Gerechtigkeitsprinzipien, die nach Ansicht von Rawls verbindlich für die internationale Weltordnung sein sollen. Doch in Wirklichkeit, das weiß auch Rawls, sind nicht alle Menschen Bürgerinnen eines wohlgeordneten Staates, der demokratisch organisiert ist. Noch respektieren alle Staatenvertreter internationales Recht. Das ist ihm schon ganz klar. In einem nicht idealen Teil, wie er das nennt, seiner Theorie schlägt er daher Strategien vor, wie die nicht-demokratischen, sogenannten belasteten Gesellschaft, die nicht dem Gerechtigkeitsideal genügen, integriert werden können. Rawls Umgang mit diesen belasteten Staaten besagt nichts anderes, als dass diese in einer gewissen Weise auf den Stand der demokratischen Staaten gebracht werden müssen. Durch Handel, aber auch durch sowas wie Entwicklungspolitik. So, interessant für uns ist jetzt aber, wie John Rawls mit denen umgeht, die als Outlaws bezeichnet werden, also Staaten, die sich in keiner Weise an diese Prinzipien halten wollen und auch vielmehr noch einen gewissen expansionistischen Drang haben. Rawls Umgang mit diesen sogenannten Schurkenstaaten, Outlaws, ist besonders aufschlussreich. Outlaws verletzen innenpolitisch die Menschenrechte und wollen sich außenpolitisch nicht in völkerrechtliche Strukturen einfügen. Beispiele könnten Nordkorea sein und Somalia, aber auch das staatsähnliche Gebilde des selbsternannten Islamischen Staates. Outlaw-Staaten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über ein eigenes Territorium und eine eigene Regierung verfügen Aber sämtliche entscheidenden Qualitäten eines international anerkannten Staates, eine überzeugende Verfassung, die Akzeptanz grundlegender Menschenrechte, rechtsstaatliche Prinzipien, demokratische Minimalanforderungen, eine kooperative Außenpolitik vermissen lassen. Nun ist es für Rawls interessanterweise das militärische Eingreifen im Umgang mit jenen Outlaw-Staaten das Instrument der Wahl. Wohlgemerkt seien die demokratischen Gesellschaften dafür zuständig, alle erforderlichen Mittel gegen diese verfehlten Staaten einzusetzen. Krieg allerdings sei das einzige Mittel, mit dem die wohlgeordneten Gesellschaften, also die demokratischen, ihre rationalen, nicht vernünftigen Interessen gegenüber den Schurkenstaaten durchsetzen könnten. Mehr noch, demokratische Gesellschaften besäßen ein höheres Legitimitätsniveau und sie seien sogar berechtigt, einen gerechten Krieg gegenüber den Outlaws zu führen. Das erinnert dann in der Tat an den Irakkrieg 2002-2003. Und es scheint so zu sein, als dass man sagen könne, vor diesem Hintergrund kann man dieses Irakkriegereignis als die einzige Möglichkeit rechtfertigen, einer gerechten Weltordnung, gerechten dann in Anführungsstrichen, ein Stück näher zu kommen. Dass sich jedoch der sogenannte Islamische Staat als Folge einer verfehlten amerikanischen Politik formierte, ist traurige Ironie eines solchen wohlgemeinten Vorgehens. Nach der völkerrechtswidrigen Intervention in den Irak wurde beispielsweise die Einführung eines Proporzes festgelegt, mit dessen Hilfe die Besatzer im Irak die Bevölkerung nach Schiiten, Sunniten und Kurden einteilte, mit dem Effekt, dass weniger die politische Repräsentation verbessert, sondern die bestehenden ethnischen Spaltungen vertieft und festgeschrieben wurden. Das war ein erster Punkt, den ich hier machen wollte, um Ihnen zu zeigen, welche Probleme die liberale Theorie schon bei dem Angebot über Analysewerkzeuge zu verfügen versagt. Nun kommen wir zum zweiten Grund, den ich hier sehe. Es gibt einen zweiten methodischen Grund für die gegenwärtige Schwäche des Liberalismus. In den allermeisten Fällen sieht er keine Verbindung zwischen der Analyse gesellschaftlicher Bedingungen und der Begründung politischer Ordnung. Denn Liberalismus, doch nicht nur ihm, fehlt nämlich der gesellschaftliche Bezug, auch in der nicht-idealen Theorie. Und das hat mit der Verbindung zwischen idealer und nicht-idealer Theorie, die ich eben schon angesprochen habe, zu tun. Wieso sollte aber, kann man sich fragen, eine Verbindung zwischen politischer Theorie und so etwas wie Gesellschaftstheorie überhaupt von Vorteil sein? Und warum? Ich denke, und das ist jetzt eines der Hauptpunkte, die ich hier mache, ich denke, dass es eine andere Theorieströmung gibt, nämlich die kritische Theorie. Das ist natürlich ein breites Feld. Aber die kritische Theorie hat eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis entwickelt, die mir vorteilhaft erscheint. Und um diesen Punkt der fehlenden Verbindung im Liberalismus etwas klarer zu zeichnen, erkläre ich kurz in drei weiteren Punkten, was meines Erachtens gegeben sein muss, damit man sich mit gegenwärtigen Problemen besser auseinandersetzen kann. Erstens nämlich liegt der Fokus der kritischen Theorie auf einer, erstens liegt der Fokus der genannten liberalen Theorie auf einer unnötigen Beschränkung, die der sozialen Wirklichkeit nicht gerecht wird. Die liberale Theorie verschließt sich damit der ganzen Bandbreite sozialer und kultureller Voraussetzungen der Gesellschaft. Das betrifft auch Fragen danach, wer aus welchen Gründen in politische Prozesse ein- bzw. ausgeschlossen ist, sowie welche Mechanismen zur gesellschaftlichen Exklusion führen. Wie aber kann man, so das klassische Sein-Sollen-Problem, von den empirischen Bedingungen zur Bewertung gesellschaftlicher Zustände gelangen? Ich werde später eine Antwort auf diese Frage geben. Und das sind die einzigen Textstellen, die ich hier habe. Das sind diese drei Punkte, über die ich jetzt hier spreche. Zweitens, hat das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis Einfluss darauf, wie man eine Handlung, Institution oder gesellschaftliche Zustände beurteilt? Das ist auch wichtig. Und auch da haben wir eine gewisse Schwäche der liberalen Theorie zu verzeichnen. Die meisten liberalen Theorien beinhalten einen von empirischen Bedingungen unabhängigen moralischen Fortschrittsglauben. Sie gehen davon aus, dass sich Gesellschaften auf dem sozial-evolutionären Weg hin zum ewigen Frieden, wie bei Kant, oder zur größtmöglichen Freiheit, wie bei Rawls, oder zur globalen Gerechtigkeit, wie bei jüngsten Vertretern der politischen Philosophie, wie Thomas Pogge, befinden. Aus dieser Sicht müssen öffentlich inszenierte Köpfungen, Vergewaltigung als Kriegswaffe, Folter, Versklavung und andere Brutalitäten wie beklagenswerte, aber nur vorübergehende Rückschritte erscheinen. Ein Stolpern auf dem Weg zu einer besseren Welt, das keiner weitergehenden empirischen Analyse bedarf. So wird Geschichtsschreibung zur Gratulationsfeier eigener Leistung. Aber die Chance zur Erklärung dieser Probleme wird vertan. Drittens bringt eine kritische Gesellschaftstheorie, über die ich gleich weiter sprechen werde, die Perspektive der Subjekte wieder ins Spiel, auch ein Aspekt, der bei der liberalen Theorie fehlt. Jürgen Habermas hat Marx dafür kritisiert, nicht hinreichend zwischen empirischen und kritisch-reflexiven Formen der Erkenntnis unterscheiden zu können. Demgegenüber hebt Habermas den selbstreflexiven Charakter der Gesellschaftskritik hervor. In Akten der Selbstreflexion, ich stehe morgens vor dem Spiegel, sehe mich an und stelle fest, ich bin das nicht. Ich bin hingegen ein Subjekt, das den Zwängen durchorganisierter Arbeitsprozesse unterliegt. Ich bin gefangen in eine bestimmte Arbeitsroutine. Kurz gesagt, ich bin den Anforderungen einer hochtechnisierten, hochmobilen Welt ausgeliefert, ein der politischen Machtlosigkeit preisgegebenes Subjekt. Und im Spiegel erkenne ich die katastrophale Lage. Ja, das ist sozusagen diese Figur, die durch Habermas in die kritische Theorie hineingeführt wurde, um zu sagen, hier gibt es einen Moment der Entfremdung von mir selbst, durch den ich erkenne, in welcher Situation ich bin, eine Möglichkeit, um dann zu sagen, in dieser Situation möchte ich aber nicht weiterbleiben. Ja. Mit dieser Selbsterkenntnis beginnt dann die eigentliche theoretische Arbeit, denn will man über die Alltagszwänge und die Bedingungen der Selbsterhaltung Bescheid wissen, gelangt man zu einer inzwischen berühmten Einsicht. Radikale Erkenntniskritik ist nur als Gesellschaftstheorie möglich. Ja, also es bedarf dieser Verbindung von Erkenntnis und Gesellschaftstheorie, um zur Überwindung der bestehenden Zustände zu gelangen. Viertens schließlich nutzt die kritische Theorie die generalisierende Kraft der Negation. Sie fängt also nicht, wie bei John Rawls, damit an, dass man sich fragt, wie sollte die normative Begründung bestimmter Prinzipien aussehen, unter welchen Bedingungen gelangen wir zu Gerechtigkeitsprinzipien, sondern sie greift auf das Gefühl der Ungerechtigkeit der Einzelnen zurück. Die Ungerechtigkeit, die sich in den ausgebeuteten Klassen, den unterdrückten Völkern und den exkludierten Bevölkerungsteilen zeigt. In der Theoriegeschichte wurde die reflexive Dynamik der Negation häufig ignoriert, mit regelmäßigen Ausnahmen. Kant etwa macht für die Begründung des Rechts die Rechtsverletzung stark, die von jedem Ort der Welt empfunden werden könne. Kant gehört in gewisser Weise auch zu der liberalen Theorie, aber es ist nie so ganz schwarz-weiß, sondern es gibt auch jeweils immer Ausnahmen. Negative Gefühle haben, wie Adorno und Habermas wissen, einen kognitiven Gehalt, der in ihrer Intersubjektivität begründet liegt. Wer in Wut gerät, weil er ausgebeutet wird, hat einen guten Grund, den er oder sie mit anderen teilen kann. Daher ist das moralische Gefühl der Demütigung von Sklaven kein bloßes Ressentiment, sondern konkreter Ausdruck erfahrener Ungerechtigkeit. Gesellschaftstheorie geht dieser Kraft der Negation nach, um mögliche Befreiungs- und Emanzipationspotenziale aufspüren zu können. Ja, also das war der ganze Aspekt, warum wir für eine Weiterentwicklung der Theorie, die angemessen reagieren kann auf die gegenwärtigen Krisen, einen viel stärkeren Praxisbezug brauchen, als das bislang der Fall ist. Das führt uns zu einem dritten blinden Fleck des Liberalismus. Er ignoriert weitestgehend, dass ein Großteil der Menschheit sich mit gravierenden Folgen kapitalistischer Verhältnisse konfrontiert findet, zu denen Armut und wachsende Ungleichheit, aber auch das Pegida-Gefühl gehören, trotz aller Anstrengungen abgehängt zu sein. Auch hier kann der Liberalismus nicht viel anbieten. Denn er ist gezeichnet durch eine Kluft zwischen philosophischem Ziel, Gerechtigkeit im Markt oder für den Markt, und philosophischer Methode, nämlich der Begründungsorientierung. Legt man den Fokus auf die Begründung, sieht man nicht, welche interaktionshemmenden Abhängigkeiten und Handlungsblockaden kapitalistischer Gesellschaften aufweisen. Blockaden, die negative Erfahrungen von Ungerechtigkeit erzeugen, aber auch Auskunft darüber ermöglichen, was ungerecht oder gerecht ist. Noch nimmt man wahr, welche gesellschaftlichen Probleme thematisiert werden müssten, um angemessene Veränderungsvorschläge machen zu können und welche Spielräume es gibt, um die sozialen Hindernisse zu beseitigen, die einer gerechteren Ordnung im Wege stehen könnten. Die Ursachen für das Schweigen des Liberalismus also sind vielfältig und grundlegend. Wie die fehlenden Analysewerkzeuge, um die neuen Wertekonflikte analysieren zu können, eine unterentwickelte Reflexion gesellschaftlicher Praxis und die damit verbundenen Probleme, sowie die Ausblendung kapitalistischer, ungerechter Strukturen, die Handlungs- und Kommunikationsblockaden entstehen lassen. Die kritische Theorie hat darauf von Anfang an eine Antwort gegeben. Sie beginnt nicht mit der Beschreibung einer idealen Theorie, sondern bietet Analysewerkzeuge an, die eine stichhaltige Diagnose bestehender Verhältnisse erlaubt. Sie geht nicht von einem bloßen Sollen aus, vielmehr entfaltet sie ihre Wirksamkeit erst in der Wirklichkeit. Es ist die Aufgabe rekonstruktiver Wissenschaft, jene performativen wie normativen Ideale herauszuarbeiten, mit deren Hilfe die Verzerrung des falschen Bewusstseins bloßgelegt werden können. In der Habermas'schen Theorie artikuliert die rationale Rekonstruktion die Voraussetzung von kommunikativer Verständigung, während Gesellschaftskritik die Defizite tatsächlicher Verständigung in konkreten Situationen aufzeigt. Hauke Brunkhorst wiederum beruft sich auf die Hegelsche Deutung des kantischen Geschichtszeichens, in dem sich die Vorstellung existierender Begriffe zunutze gemacht wird. Ihr zufolge existiert ein Begriff nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch im täglichen Leben der sozialen Akteure, zum Beispiel Freiheit oder Gleichheit. Diese Begriffe haben sozusagen ein gewisses Potenzial. Einmal in der Welt und institutionalisiert, ist es nicht leicht, sie einfach zu vergessen. Sie sind sozusagen in der kollektiven Erinnerung. Es gab mal eine bestimmte Praxis, die in der diese Art von Freiheit ausgeübt wird. Wir wissen aus der Geschichte, dass das immer wieder auch zunichte gemacht wurde und trotzdem bleibt etwas, so die Annahme. Ja? Also es bleiben zumindest die Erinnerungen daran, dass es mal anders war und dass es so etwas wie Freiheit und Gleichheit gibt, auch wenn man inzwischen vielleicht einer eher autokratischen Gesellschaft leben mag. Kritische Theorie interessiert sich zudem für die materialistischen und das heißt hier die kapitalistischen Produktionsbedingungen von Gesellschaft, durch die es interaktionshemmende und andere Blockaden zeigen kann. Ich möchte nun in dem Rest des Vortrags an drei Beispielen illustrieren, was ich damit meine. Ja, und das sind ausgewählte Beispiele, die keinesfalls vollständig sind, sondern die sich zum einen um emotionale Ausbeutung drehen, zum anderen um das, was ich kulturellen Ökonomismus nenne und schließlich um das ganze Phänomen der sogenannten Versicherheitlichung von Migration. Ja, das sind nur drei Beispiele, sie sind relativ illustrativ. Ich habe an anderer Stelle auch etwas mehr dazu gesagt. Es ist noch ein wenig kursorisch, das werden Sie auch gleich merken, aber ich hoffe, ich kann auf diese Weise zeigen, was sagen der Mehrwert einer kritischen Theorieperspektive bedeuten kann. Im Vordergrund stehen dabei die Aspekte, die ich genannt habe, und dazu gehört aber auch, dass mich hier interessiert, inwieweit die internationale Ordnung mit all ihren Problemen und gewissen Ungerechtigkeiten unsere Lebenswelt, um einen Habermaschen Ausdruck zu verwenden, kolonisieren. Also inwieweit wird unser Leben in gewisser überformt durch so etwas wie Ökonomisierung. Dazu werde ich gleich etwas sagen, aber das ist so eigentlich die Stoßrichtung, in die das Ganze gehen soll. Nun, das ist jetzt, glaube ich, nun, Sie können sich noch ein bisschen kurz das Bild von Bansky angucken, bevor ich weitergehe. Erster Punkt, emotionale Ausbeutung. Ausbeutungsverhältnisse, auch wenn sie nie verschwunden waren, erleben derzeit durch Sweatshops, unbezahlte Minijobs, Zeitverträge und unbezahlte Praktika eine neue Konjunktur. Inzwischen aber dringt die Ausbeutung auch in gesellschaftliche Bereiche vor, in dem der Markt zuvor nicht in dieser Weise eingedrungen war. In der häuslichen Alten- und Kinderpflege beispielsweise, und ich bin sicher, Sie kennen sich da auch sehr gut aus, manifestiert sich eine globale Monetarisierung von Interaktionen, die auf die emotionale Kompetenz der Arbeiterin zielt. Und es geht hier also nicht nur um Ausbeutung in dem klassischen Marxischen Sinne, in dem ein Mehrwert hergestellt wird, in dem Arbeiter weniger Lohn bekommen, als sie Arbeitskraft in die Produktion eines Gutes stecken, sondern hier geht es darum, dass die Grenze zwischen denen, die ausbeuten und denen, die ausgebeutet werden, nicht nur zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einer Nation verläuft, sondern zwischen einer globalen Elite und globalen Arbeiterin. Denn dieses Phänomen der Nannies, der Kinderfrauen, der Altenpflegerinnen und so weiter gibt es weltweit. Ein Beispiel ist die globale Serviceindustrie. Haushaltsarbeit in wohlhabenden Industriestaaten. Allein 6,5 Millionen Philippinerinnen arbeiten als Haushaltshilfen und Kinderfrauen in privaten Haushalten in der EU, Europa, Hongkong und Saudi-Arabien, ist für die Immigrantin oft die einzige Möglichkeit, wenigstens so viel Geld zu verdienen, dass die Familie zu Hause überleben kann und ein oder vielleicht mehrere Kinder eine Ausbildung im Zuge eines globalen Servicekapitalismus erlangen. Es geht also hier nicht nur um eine rein monetäre Seite, sondern erschlossen werden auch emotionale Ressourcen, die dann eben den Mehrwert der angebotenen Arbeit bilden, indem nämlich die Kinderfrauen, die ihre Kinder in der Regel zu Hause in ihrem Herkunftsland lassen mussten, die emotionale Zuneigung auf die Pflegekinder übertragen. Eine ähnliche Einschränkung von Nahbeziehung durch kapitalistische Zwänge zeigt sich in den globalen Anforderungen an den flexiblen, allzeit einsetzbaren und hochmobilen Arbeitnehmer. Schon längst gehört es zum globalen Anforderungsprofil, dass Arbeitnehmerinnen der Arbeit und dem gewünschten Gehalt hinterherziehen sowie auf die Anforderungen des Berufs flexibel reagieren. Die schier grenzenlose Mobilitätserwartung setzt Familien, Freundschaften, Liebesbeziehungen und Zukunftsplanung einem enormen Druck aus. Der flexible Mensch, wie Richard Sennett das ihn genannt hat, bezahlt einen hohen Preis, indem er Erschöpfung angesichts dauernder Selbstoptimierung sowohl den Verlust belastbarer und emotional stabiler Beziehungen bei gleichzeitigem uneinholbarem Freiheitsversprechen riskiert. Unter solchen Arbeitsbedingungen werden Zeit und Kontextwissen zu knappen Ressourcen, die aber den entscheidenden Faktor des schrumpfenden gesellschaftlichen Engagements darstellen. Globale Arbeitsverhältnisse mit hoher geografischer Flexibilität im oberen und mittleren Management ebenso wie im Servicebereich privater Haushalte hindern Menschen daran, sich mit lokalen Begebenheiten auseinanderzusetzen und politisch aktiv zu werden. Ihnen fehlt schlicht die Zeit, aber auch das lokale Wissen und die Vernetzung, um sich einmischen zu können. Auch deshalb besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie. Ein anderer Fall, es geht jetzt, wie Sie merken, ein bisschen schnell, aber irgendwann ist auch hier die Zeit für meinen Vortrag zu Ende. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Fall. Eine andere Form der Ökonomisierung zeigt sich mit Blick darauf, wie kulturell eingelebte Handlungsmuster, wie die Verteilung öffentlicher Güter betreffen, durch Marktimperative ersetzt werden. Die Ökonomisierung hat mittlerweile auch gesellschaftliche Ressourcen erfasst, die zuvor entweder als nicht vermarktbar galten, wie das menschliche Genom, oder als gemeinschaftliches Gut angesehen werden, wie etwa Boden oder Trinkwasser. Und um Letzteres soll es hier gehen. Gerade am Beispiel des Trinkwassers lässt sich die Teilprivatisierung, die unter neoliberalen Vorzeichen in den 1980er und vor allem in den 1990er Jahren stattfand, gut nachzeichnen. In vielen Ländern des globalen Südens wurden auf Empfehlung oder Druck internationaler Finanzorganisationen Kreditvergaben und Finanzhilfen an eine wirtschaftliche Liberalisierung und die Verkleinerung des als aufgebläht empfundenen Staatsapparates geknüpft. Davon betroffen war auch die bis dato überwiegend öffentlich betriebene Wasserversorgung, die vielfach unter Missmanagement, Korruption und chronisch leeren Kassen litt. Konzerne wie Suez Environment, Veolia oder RWE erhofften sich große Gewinnchancen und wurden aktiv. Gab es am Anfang der 1990er Jahre kaum eine private Beteiligung an den Wasser- und Abwasserversorgungen in sogenannten Entwicklungsländern, noch in den Industrieländern, so waren nur 10 Jahre später in der Hälfte aller Länder weltweit private Unternehmen involviert. Auch die Stadt Berlin hat relativ schlechte Erfahrungen mit der Privatisierung des Trinkwassers gemacht. Und was Sie hier sehen, da steht eigene Darstellung, das ist aber nicht meine eigene Darstellung, möchte ich gleich hinzufügen. Das ist aus einem Buch von Petra Dobner, Wasserpolitik. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Und was Sie hier sehen, sind die globalen Institutionen, die seit den 1990er Jahren entwickelt wurden. Und man sieht auch sehr gut, wie diese Institutionen, World Water Forum und Global Water Partnership, miteinander vernetzt sind. Dahinter verbirgen sich Institutionen der Vereinten Nationen, gepaart mit transnationalen Unternehmen und je nachdem einige politische Repräsentanten. Und Auch in Berlin spielten diese globalen Wassernetzwerke eine große Rolle. Das Prinzip ist immer gleich. Die Unternehmen gehen in die Länder oder suchen sich bestimmte Wasserregionen aus, bieten ihren Service an, versprechen, dass das Wasser wesentlich günstiger wird als vorher. Und letztlich, so kann man jetzt nach 20 Jahren sehen, werden eigentlich nur die Regionen bespielt, in denen die Infrastruktur für das Wasser schon recht gut ist und weit verbreitet ist. Letztlich gibt es dann gar keine Konkurrenz auf diesem Gebiet. Es wird viel weniger investiert als gedacht. Das heißt, abgelegene Regionen, zum Beispiel in Bolivien, das ist relativ gut erforscht, werden gar nicht weiter mit infrastrukturellen Maßnahmen versorgt. Das Wasser, das saubere Trinkwasser dort, wird dann sehr teuer mit Lastwagen in die entlegenen Gebiete gebracht. Und für die betroffene Bevölkerung bleibt eigentlich nur ein erhöhter Wasserpreis übrig. Wo, Beispiel Bolivien, wo es zuvor ein Gemeinschaftsrecht auf Wasser gab und Dorf- wie Kleinstadtgemeinschaften ihre eigenen funktionierenden Regeln der Verteilung besaßen, die auf die Befreiung des Allgemeininteresses abzielt, Befriedigung des Allgemeininteresses abzielten, herrschen in kurzer Zeit Gewinnmaximierung und Marktanpassungsüberlegungen vor. Und was man an diesem Beispiel auch gut sehen kann, und dann komme ich nun zu meiner Überschrift, nämlich die kulturelle Ökonomisierung, ist, dass bestehende Strukturen des Umgangs mit einem öffentlichen Gut, wie dem Wasser, durch diese Marktimperative zerstört wurden und neue Imperative, nämlich Kosten-Nutzen, Profitmaximierung, eingeführt werden, ohne dass die bestehenden Interaktionen wiederhergestellt werden konnten. Nun, hinzu kommt auch die EU spielt da eine Rolle. Auch die von der EU zunächst vorgesehene europaweite Ausschreibungspflicht für Konzessionen wurde sehr lange diskutiert. Das ist etwas, was im Rahmen der CETA und TTIP-Verträge auch eine Rolle spielt, nämlich die Frage, inwieweit müssen zukünftig zu privatisierende Bereiche der Gesellschaft durch den Zwang der Ausschreibungspflicht dazu gebracht werden, sich den internationalen Märkten zu öffnen. Die weitergehende Privatisierung des Wassers ist etwas ins Stocken geraten, weil nämlich die Ergebnisse in den letzten 20 Jahren bei der Privatisierung nicht sehr günstig ausgefallen sind. Nichtsdestotrotz sind wir vor der Situation gestellt, dass die neuen Freihandelsabkommen das wieder auf den Plan rufen könnten. Kommen wir jetzt zu dem dritten Beispiel, der Versicherheitlichung von Migration. Und was wir feststellen können, ist, dass wir mit einem Diskurs konfrontiert wurden in den letzten Jahren, bei dem wir erfuhren, dass Terrorattacken überall auftauchen können, dass der Wohlfahrtsstaat sehr unsicher geworden ist, dass die Migration als ein Problem und eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung dargestellt wird. Kurz gesagt, sind wir konfrontiert mit einem Diskurs, in dem Unsicherheit als allgegenwärtig präsentiert wird. Diese Veränderung der Einschätzung von Migration vor allen Dingen, der lässt sich seit den 1980er Jahren erkennen. Da seither wird Migration zunehmend mit einer großen Gefahr für die jeweiligen Gesellschaften verbunden. Besonders deutlich wird das in dem Schengen-Abkommen von Juni 1985, in dem ganz offensichtlich und direkt Immigration und Asyl mit Terrorismus, transnationaler Kriminalität und der Notwendigkeit der Kontrolle der Grenzen verquickt wurde. Und seither, muss mich hier etwas kürzer fassen, aber ich habe mehrere Beispiele anzubieten, auch auf der EU-Ebene, weiterhin auf der EU-Ebene, wird Migration mit Sicherheit und Unsicherheit verknüpft. Nun, Sicherheit ist in aller Munde und Wir wissen natürlich selber, dass man unterscheiden muss zwischen den, sagen wir, objektiven Bedingungen von Sicherheit und der gefühlten Konstruktion von Sicherheit bzw. Unsicherheit. Und ich gehe hier davon aus, dass es Sicherheit in den allerwenigsten Fällen, dass es sich bei Sicherheit in den allerwenigsten Fällen um tatsächlich einen objektiven Zustand handelt, sondern dass das konstruiert ist. Es gibt in der Theorie nun eine ganze Reihe von Ansätzen, auf die ich mich hier nicht weiter beziehen kann. Aber man kann sagen, dass Sicherheit in gewisser Weise direkt verknüpft ist mit einem Prozess, den man Versicherheitlichung nennt. Das ist ein bisschen sperriges Wort, Versicherheitlichung. Meint aber hier, dass Maßnahmen, die dazu beitragen, dass etwas sicherer werden soll, wie zum Beispiel Überwachung von Plätzen oder das Datensammeln, um Terrorattacken vorbeugen zu können, dass diese Prozesse der Sicherheit in ihr Gegenteil umschlagen können, dass sie nämlich für die Betroffenen zu mehr Unsicherheiten führen. Also Datensammeln zum Beispiel im großen Stile führt dazu, dass die Daten der Bürger auch durch andere, größere Unternehmen, Staaten und so weiter, genutzt werden können, um ein Beispiel zu nennen. Nun, diese Art von Versicherheitlichung lässt sich auch in Bezug auf die Migration erkennen. Und das möchte ich Ihnen kurz am Beispiel einer europäischen Minderheit verdeutlichen, die meines Erachtens in besonderer Weise von Versicherheitlichung betroffen ist. Und das sind, die Gruppe der Roma, also Sinti und Roma, wobei ich mich hier auf die Roma beziehe. Lassen Sie mich kurz schildern, inwieweit ich davon ausgehe, dass Roma-Minderheiten in Europa, aber auch außerhalb Europas, zu versicherheitlicht wurden durch Maßnahmen der, mit Foucault gesprochen, Normalisierung der politischen Exklusion oder der Überwachung. 1993 formulierte die Europäische Union folgende Aussage, lässt sich nachlesen im Council of Europe. Die Roma leben verteilt auf dem ganzen Gebiet Europas. Sie haben kein Land, das ihnen gehört. Und diese wörtlich Zigeuner sind eine wahre europäische Minderheit. Es war genau dann, als die Roma als europäische Minderheit anerkannt wurden und gesagt wurde, dass sie Menschenrechte bedürften. Und man versuchte, die Menschenrechte und den Menschenrechtsdiskurs auf die Roma anzuwenden. Was Sie hier sehen, ist eine Straße, die quer durch Europa führt. Es ist E70 und ist eines der wichtigen Autobahnen Europas. Und gleich neben dieser Autobahn finden Sie eines, das in Bulgarien, ein Roma-Camp. Es war in diesem Kontext, in den späten 1990er Jahren, dass man ebenfalls bei dem Europäischen Council lesen konnte, man sollte sich nicht vertun. Die zunehmende Mobilität der Roma seit den 1990er Jahren, also nach dem Fall der Mauer, sei nicht etwa eine Art von Welle der Zigeuner, die jetzt über den Rest Europas hineinschwappe, sondern es sei einfach die Rückkehr zu der normalen Mobilität der Roma. Hierzu muss man wissen, dass die Roma auch historisch gesehen nur zu 3% wirklich Nomaden waren und alle anderen waren in der Regel sesshaft oder wollten das sein. Die Europäische Kommission suggeriert, dass die Roma, und ich zitiere, Schwierigkeiten haben, ihre Menschenrechte verteidigen zu können, weil sie einen nomadischen Lebensstil besäßen. Nun, wir sehen hier an diesem Beispiel, dass der Menschenrechtsdiskurs die Roma oder für die Roma Anfang der 1990er Jahre entdeckt wurde, umschlug in einen Versicherheitlichungsdiskurs, wo Bedingungen an die Ausübung der Menschenrechte geknüpft wurden. Italien, um noch ganz kurz das etwas zu verdeutlichen, ging dann so weit, auch Anfang der 1990er Jahren, um die nomadische Kultur zu beschützen, also um die Menschenrechte tatsächlich durchsetzen zu können hinsichtlich der Roma-Minderheiten, wurden sogenannte Lager eingerichtet, unter anderem am Rand von Rom, Campi Nomadi, wo die Menschen auf engsten Verhältnissen zusammengepfercht lebten. Was inzwischen passiert ist, und eine meiner Mitarbeiterinnen macht Forschung dazu, ist, dass es freiwillige Bürgerwehren gibt, die um dieses Lager patrouillieren und Aufnahmen machen von Menschen, die da leben und vielleicht da rumlaufen, das dann ins Netz stellen und in den sozialen Medien liest man dann das, was Sie hier nebenbei lesen können. Also es ist eine Art von Hassrede gegenüber denen, die da in den Lagern lesen. Nun, was ich hiermit sagen möchte, ist, dass die Versicherheitlichung eine Art und Weise ist, Menschen zu normalisieren, zu überwachen, so weiter. Aspekte, die, um zu dem Anfang zurückzukommen, in der liberalen Theorie so nicht möglich sind. Also man erkennt sie so nicht. Nun, diese Aufzählung von Formen globaler, ökonomischer und Versicherheitlichungsarten der Kolonialisierung beanspruchten hier keineswegs vollständig zu sein, sondern vielmehr bedürfte es einer systematischen Erweiterung und tiefgehenden empirischen Sättigung einzelner Aspekte, was aber an dieser Stelle nicht möglich ist. Nötig vielleicht schon. Nichtsdestotrotz sollten systemische Übergriffe, nämlich durch den globalen Kapitalismus, durch Formen von ökonomischer emotionaler Ausbeutung deutlich geworden sein, die als Folge verschiedener Facetten einer neoliberalen Globalisierung auftreten und die durch eine Verbindung von kritischer Gesellschaftsanalyse und gesellschaftlicher Praxis freigelegt werden können. So lässt sich zeigen, dass emotionale Ausbeutung und kulturelle Ökonomisierung, am Beispiel des Wassers, und die Versicherheitlichung von Migration Anzeichen einer weitreichenden Überformung persönlicher Verhaltensmuster, kultureller Wertbestände und der Bewegungsfreiheit nach europäischem Recht durch zweckrationales, effizienzorientiertes Handeln und dessen Institutionalisierung sind. Die in der Öffentlichkeit wie im Privatleben gestörte Verständigung zwischen Subjekten wirft zudem ein Schlaglicht auf gesellschaftliche Pathologien in einer globalisierten Welt. Ausbeutungsbeziehungen sind nicht nur zutiefst ungerecht, sie verhindern auch demokratische Partizipation. Zeit wird zum entscheidenden knappen Gut, was dem politischen Engagement Grenzen setzt. Emotionale Ausbeutung bindet überdies weitere zeitliche und soziale Ressourcen. Die auf Gewinnstreben ausgerichtete Vermarktung lebensnotwendiger Güter wie das Wasser löst deren bislang in kulturellen Praktiken eingespielte öffentliche Verteilung ab. Und die Versicherheitlichung des Diskurses über Migrantinnen unterminiert die Möglichkeit, als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft überhaupt wahrgenommen zu werden. Eine kritische Theorie, so lässt sich resümieren, führt empirische und normative Perspektiven zusammen. Erfahrene Ungerechtigkeiten werden zum Gegenstand einer Gesellschaftsanalyse, die aus normativer Sicht Handlungs- und Interaktionshemmnisse aufdeckt. Der Blick auf die neoliberalen Umstrukturierungen und deren Auswirkungen auf unser Zusammenleben offenbart neben Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit und Exklusion auch noch etwas anderes, nämlich was in den letzten Jahrzehnten politisch versäumt wurde. Und jetzt komme ich zu meinen Schlussbemerkungen. Der Aufstieg des Faschismus, das wusste Walter Benjamin schon vor dem Zweiten Weltkrieg, zeugt von einer gescheiterten Revolution und vom Versagen der kritischen linken Bewegung, wie Slavoj Žižek 2015 hinzufügt. Das revolutionäre Potenzial der Unzufriedenen und Abgehängten wurde bislang nicht von einer, sagen wir, emanzipatorischen Bewegung, sondern nur von der extremen Rechten und den Fundamentalisten mobilisiert. Die politische Theorie muss sich bewusst machen, dass sie vieles nicht sieht, wenn sie von allzu großer philosophischer Höhe ins Tal gesellschaftlicher Wirklichkeit blickt. Und sie sollte darüber reflektieren, welche Theorie die Weitsicht besitzt, normative und empirische Aspekte gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Institutionen, so Hegel, Institutionen verfügen über einen Zeitkern, erfüllen also zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvolle Aufgaben, bis sie sich in ihr Gegenteil verkehren. Für die liberale Theorie gilt das womöglich auch. Ist ihr Zeitkern verfallen, steht sie einer den gesellschaftlichen Verhältnissen angemessenen Theoriebildung im Wege. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen.